Ich sage es unverhohlen, ich habe es schon mehrfach gesagt, Deutschland hat das beste Brot. Als meine Familie und ich vor etwas über 10 Jahren in die USA gezogen sind, praktisch die einzige Sorge, die meine Frau hatte, war, da gibt es kein vernünftiges Brot. Boah. Und als wir dann ein paar Mal in Deutschland auf Besuch waren, da musste ein knuspriges Brötchen zum Frühstück her. Das war Pflichtprogramm, wenn wir dann mal zum Besuch hier waren. Es wird auch in meiner Familie ziemlich viel selber gebacken. Und das ist immer so ein Genuss, wenn man in die Wohnung geht und dieser Duft von diesem frisch gebackenen Brot die Wohnung ausfüllt. Ja, ich glaube, ich höre ein paar Leute hier schon in Schwanken kommen. Ne? Also Brot ist etwas, was, also gerade in der deutschen Kultur, das finde ich auch besonders interessant, eine große Rolle spielt. Man erkennt es schon daran, dass die Mahlzeiten nach Brot benannt werden. Abendbrot, manche Leute sprechen auch vom Frühstücksbrot, Mittagsbrot. Ja, Brot spielt eine große Rolle. Wir dürfen auch nicht aus den Augen verlieren, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, was wir in unserer Zeit erleben. Es sind erst circa 70 Jahre her, dass die Ernährung der Bevölkerung so sehr gesichert ist, wie wir das jetzt erleben. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war das überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass man immer überall in die Bäckereien oder in die Supermärkte gehen konnte und da immer reichlich Brot war. Ich habe von einer Frau gehört, sie hat mir erzählt, sie wurde so zu Kriegszeiten eingeschult und in ihrer Zuckertüte war ein Laib Brot. Und sie hat gesagt, das war etwas ganz Kostbares. Ich meine, heutzutage, wenn ein Kind bei der Einschulung ein Brot bekommen würde, würde sie sagen, was ist denn das hier, was soll denn das? Aber das ist nicht zu jeder Zeit der Fall gewesen, dass Brot immer so gut verfügbar war. Zu Jesu Zeit war das überhaupt nicht selbstverständlich. Die meisten Menschen mussten wirklich von Tag zu Tag gucken, wie sie genug Geld verdienen konnten, um Brot zu kaufen oder wie sie an Getreide rankommen konnten, um selber Brot backen zu können. Es war überhaupt keine Selbstverständlichkeit und eine schlechte Ernte konnte wirklich lebensbedrohlich werden. Also es ist nicht selten vorgekommen, dass es Hungersnöte gegeben hat. Und daher kann man es sich vorstellen, dass Leute manchmal begeistert waren von Dingen, die Jesus getan hat. Zum Beispiel, wenn man in Johannes Evangelium Kapitel 6 schaut, ganz zum Beginn da, sehen wir, dass Jesus mit Tausenden von Menschen in einem ganz abgelegenen Gebiet ist und gibt nichts zu essen. Die Jünger finden, dass da 5 Brote und 2 Fische da sind. Toll, bei 5000 Menschen, also weit über 5000 Menschen eigentlich. Ja, kannst einpacken, ne? Aber Jesus betet über das Brot und lässt es austeilen. Und alle werden satt. Und sie sammeln die Reste ein. Und es sind 12 Körbe voll. Man kann sich denken, dass die Leute davon ziemlich begeistert sind. Also das finden sie richtig gut. Aber es ist interessant, dann, wenn man weiter in dem Text schaut, dass am nächsten Tag suchen sie Jesus auf. Und die erste Frage, also er ist dann im Kapernaum. Und die erste Frage ist, Herr, wie bist du hierher gekommen? Jesus geht interessanterweise überhaupt nicht auf diese Frage ein. Scheinbar wollte er nicht in das Gespräch hineinsteigen, ja, ich bin über das Wasser gelaufen. Das wäre auch noch ein sehr interessantes Gespräch gewesen. Aber stattdessen geht Jesus gleich auf ihre Einstellung ein. Und an dieser Stelle möchte ich direkt aus dem Text lesen. Ich lese aus Johannes Evangelium Kapitel 6 ab den Vers 26. Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie sagten zu ihm, welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt gesehen und doch glaubt ihr nicht. Es ist immer spannend für mich als Prediger, wenn ich aus dem Johannesevangelium predige, weil es schon schwierig ist, einen bestimmten Text abzustellen. Man könnte ganz gut in den Text schauen und sagen, Karl, du hättest diese Verse davor nehmen müssen und um Himmels Willen, diese ganze Verse danach, stimmt auch. Also es ist immer so, dass man mehr dazu hätte nehmen können. Aber ich denke, es ist wertvoll für uns zu schauen, was Jesus diesem Menschen gesagt hat, was hinter diesem Gespräch steckt, dass wir das ein bisschen auspacken. Und Jesus fängt gleich mit einer Ermahnung an. Er sagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Zeichen und dem Brotessen? Weil von dem, was wir am Anfang von Johannes 6 sehen, im Ereignis sind sie ein und dasselbe. Also Jesus hat Brot vermehrt, die haben gegessen und sind satt geworden. Also es ist ein Ereignis gewesen, aber Jesus weist darauf hin, ja, ihr seid satt geworden und sagt, damit ist gut. Aber ihr habt übersehen, welches weitere Zeichen dahinter steckt. Dass sie echt nicht diese tiefere Bedeutung verpassen sollten. Und Jesus warnt sie dann, dass sie sich um das Brot Gedanken machen sollten, das nicht vorübergehend satt macht, sondern was für das ewige Leben bleibt. Nun, wenn du dich fragst, okay, was hat es sich denn auf sich mit dem Zeichen? Was ist das für ein Zeichen? Freut mich, dass du die Frage stellst. Wir werden auch gleich darauf zurückkommen, weil dieses weitere Gespräch, was Jesus mit den Menschen führt, geht auch darauf ein. Sie fragen dann, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Nun, es sind schon andere zu Jesus gekommen und haben gefragt, was muss ich tun? Was muss ich machen, auf dass ich weiß, dass ich drin bin und nicht draußen? Wann weiß ich, dass ich genug getan habe, dass ich auf der guten Seite bin, dass ich von Gott gnädig angesehen werde? Fakt ist, die Antwort, die Jesus ihnen gegeben hat, stellte die Menschen damals nicht zufrieden und stellt viele, viele Menschen in unserer Zeit eben auch nicht zufrieden. Er sagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Die Frage ist für so viele Menschen unzufriedenstellend, denn sie fragen sich, wie misst man Glauben? Gibt es irgendwo ein Glaubometer, wo man das irgendwie anstöpseln kann und das zeigt dann an, also hier ist ganz leer, kein Glauben, vergiss es, du bist draußen. Man pumpt es ein bisschen auf und okay, also im Auto wäre das ein halber Tank. Ist das genug Glauben? Ist man da gut genug? Ist man drin, anstatt draußen? Und natürlich sind es nur, also was weiß ich, Päpste, Heiligen, irgendwelche Superheiligen, die den Anzeiger hier so hoch stehen lassen können. Ich sage es euch, ein Durchschnittspastor ist höchstens hier. Also. Aber wann weiß man, wie weiß man, dass man genug Glauben hat? Wenn Jesus sagt, das Werk, was ihr tun sollt, ist an den zu glauben, den der Vater gesandt hat. Woher weiß man, dass man genug getan hat? Gehen wir die Frage vielleicht so an. Wann weiß meine Frau, dass ich sie genug liebe? Also, wann weiß ich, dass sie mich genug liebt? Ich sage es ihr immer wieder mal, sie auch mir. Wir tun Dinge, um das einander zu zeigen. Aber du meine Güte, das machen wir schon seit 20 Jahren. Reicht nicht so langsam? Ich meine, müssen wir nicht inzwischen sicher sein über diese Sache? Müssen wir doch immer weiter das sagen und Dinge tun, um das zu zeigen? Natürlich. Und wenn wir noch 1000 Jahre zusammen wären, an welchem Punkt könnte man sagen, okay, jetzt haben wir es genug gemacht, es ist abgetan. So funktioniert eine Beziehung nicht. Eine Beziehung ist etwas Lebendes, etwas, was immer weiter am Entwickeln ist. Ja, eine Beziehung ist etwas, was immer am Werden ist. Und natürlich reicht es nie, dass ich sagen kann, okay, jetzt habe ich es dir oft genug gesagt, du weißt Bescheid, ist gut. Sondern es gehört dazu, dass man immer weiter in diese Beziehung lebt und diese Beziehung belebt und investiert. Und so ist es auch mit dem Glauben. Wir sind nicht aufgefordert, einmal irgendein bestimmtes Maß an Glauben zu haben und damit ist gut, damit hat sich alles erledigt, sondern immer weiter im Glauben zu leben, denn Glauben ist auch eine Beziehung. Nun, die Zuhörer, also die Leute, mit wem Jesus sich da unterhalten hat, die waren noch nicht so ganz zufrieden. Sie wollten Jesu Aussage auf ihn so ein bisschen umdrehen und die sagen, welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen. Wie es in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Hier in diesen zwei Versen ist wirklich eine Menge los. Fangen wir bei dem, was wirklich obendrauf ist, an. Die scheinen es aus dem Blick verloren zu haben. Verlieren wir es bitte nicht aus dem Blick. Es sind gerade mal circa 24 Stunden her, dass Jesus 5 Brote und 2 Fische genommen hat und weit über 5000 Menschen gesättigt hat. Dann kommen sie und fragen, was tust du, dass wir an dich glauben? Ja, hallo? Nun, von dem Text her ist es nicht zwingend, dass diese Personen, die die Frage stellen, am Tag zuvor dabei gewesen sind. Aber es ist absolut unausweichlich, dass sie davon gehört haben, was passiert ist. Und dann fragen sie ihn auch noch, was tust du, dass wir an dich glauben? Boah, also wieder mal im Beispiel, dass wenn Leute etwas nicht glauben wollen, dann werden sie es nicht glauben. Du kannst noch was tun, du kannst noch was sagen. Wenn sie es nicht glauben wollen, dann wird es einfach abgeschoben. Diese Dynamik gibt es sehr viel. Aber wir sollten jedenfalls nicht aus dem Blick verlieren, dass Jesus das gerade, also für uns am Anfang vom Kapitel 6, wo wir jetzt mehr gegen Ende vom Kapitel 6 sind, der hatte das gerade am Tag zuvor getan. Aber kommen wir jetzt auf das Zeichen zurück. Jesus hatte gesagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt. Hier bewegen sich auch Sachen, die für unsere Augen und Ohren, und das bewegt sich eben auch in diese Fragestellung, was die Leute hatten, für unsere Augen und Ohren nicht so, sagen wir, auf der Oberfläche liegen, nicht so automatisch ersichtlich sind. Sie fordern Jesus heraus und reden dann von dem Manna in der Wüste. Nun, wir haben zu Beginn dieses Gottesdienstes ein paar Verse aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 16, gehört. Und da heißt es auch, das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Aber was ist das für ein Brot? In dem Text, ich fand das interessant, es war mir vor meiner Vorbereitung auf diese Predigt nicht aufgefallen. Im Luthertext übersetzen sie die Frage nicht mal, was im 2. Mose gestellt wird. Die Frage, was ist das? Die schreiben das in Hebräisch rein, Manhu. Da kommt dieser Name Manna her von dieser Frage. In dem Sinn haben sie diesem Brot nie einen Namen gegeben. Der Name war immer eine Frage, was ist das? Woraus wird das gemacht? Wie wird das gemacht? Wo kommt das her? Und es bleibt geheimnisvoll. Das Volk Israel hat Manna in ihre Bundeslade hineingelegt, aber nicht ein Rezept dafür. Das hatten sie nicht. Sie haben das selber nie hergestellt, sondern es wurde ihnen immer geschenkt. Ein Geheimnis. Und es bleibt geheimnisvoll, nicht alle Fragen werden beantwortet, aber ihre Bedürfnisse werden erfüllt. Und ich denke, das ist wirklich eine Schwierigkeit unserer Zeit. Wir scheinen zu denken, dass alle Geheimnisse aufgelöst werden müssten. Wir wollen die Antworten, wir wollen das Rezept, wir wollen alle Geheimnisse lüften. Alles zu begründen und zu erklären. Wir wollen immer wieder alles begründen und erklären. Wir wollen keine Fragen offen lassen. Aber dabei berauben wir uns selbst und auch unseren Nächsten um das Reichtum des Geheimnisses. Ist auch interessant, es gibt verschiedene Kommentare zur Tora. Also Tora ist das Wort, was benutzt wird für die auch für die fünf Bücher Mose, diese ersten fünf Bücher in der Bibel, die diese zentrale heilige Schrift sind für die Juden. Und es wurden nach Jesu Zeit wurden verschiedenste Kommentare dazu aufgeschrieben, die aber beruhten auf viele mündliche Überlieferungen, die viel, viel früher da waren. Und in einem solchen Kommentar heißt es, Mose, der erste Erlöser des Volkes Israel, hat dem Volk Brot vom Himmel, Manna, gegeben und der Messias, der zweite Erlöser, wird ihnen auch Brot vom Himmel geben. Daher diese Aufforderung der Leute, was für ein Werk tust du? Wenn du uns überzeugen willst, dass du der Messias bist, dass du etwas ganz Besonderes bist, musst du Brot vom Himmel regnen lassen. Aber in seiner nächsten Aussage korrigiert Jesus ihre Logik. Nein, nein, nicht Mose hat euch Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater. Und es ist Gott, der euch das Brot für das Leben gibt. Da sind die Leute begeistert. Oh, gib uns immer dieses Brot. Und darauf sagt Jesus, ich bin das Brot. An dieser Stelle wollen wir noch mal ein bisschen runtertauchen, nicht auf der Oberfläche bleiben, sondern schauen, was dahinter steckt. Als wir vor einigen Wochen mit dieser Reihe aus Johannes Evangelium angefangen haben, haben wir auch diesen ersten Vers von Johannes angeschaut. Im Anfang war das Wort. Und wir haben da gesehen, dass diese ersten zwei Worte im Anfang bei den ersten Zuhörern, wenn sie gesagt haben, oh, das haben wir schon mal gehört. Ja, 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das wird ein bisschen eine Reverberation zwischen den beiden gegeben haben. Hier haben wir etwas Ähnliches. In diesem Text haben wir schon Bezüge zu der Exodus-Geschichte mit dem Manna gehabt. Also Exodus-Geschichte, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Aber noch früher in der Exodus-Geschichte, noch bevor sie diesen Manna bekommen haben, gibt es ein sehr, sehr wichtiges Gespräch. Gott ist dem Mose in einem brennenden Busch erschienen. Das ist in 2. Mose 3. Und der hat zu Mose gesagt, du sollst nach Ägypten gehen und mein Volk in die Freiheit führen. Gelinde gesagt, Mose war nicht so ganz einverstanden mit Gottes Plan an der Stelle, hat gedacht, der hätte den falschen Hirten erwischt oder ist ein paar Berge zu weit links oder rechts gelandet, dass er völlig den falschen hätte. Und er hat alle möglichen Gründe, warum er das nicht machen kann, warum er das nicht machen soll. Und eine Frage, die er stellt, ist, okay, sagen wir, ich gehe dahin. Ich gehe zu den Israeliten, und ich sage, der Gott eurer Väter hat mich geschickt. Da fragen sie mich, wie heißt der? Was soll ich denn sagen? Wer hat mich geschickt? Und da finden wir in 2. Mose 3,14 eine wundervolle Selbstoffenbarung Gottes. Da heißt es, da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Er gab uns Brot vom Himmel. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Manhu, was ist das? Wie funktioniert das? Es ist immer ein gewisses Geheimnis dabei. Die Lösung ist aber nicht, dieses Geheimnis zu lüften und dingfest zu machen. Manches Geheimnis will einfach erlebt werden, will bestaunt werden, auf das es auf uns wirken kann, ja, auf das es uns verändern kann. Und die Veränderung, die dieses Geheimnis bewirkt, das ist dann eben auch nichts, wo wir Ergebnisse haben, die wir in der Hand halten können oder die wir an der Wand hängen können. Sie führen uns zu einem tieferen Glauben, zu einem tieferen Vertrauen. Und vergessen wir nicht, zu einem tieferen Glauben. Glauben ist auch Beziehung. Glauben ist auch etwas, was lebt, etwas, was immer weiter wachsen will, etwas, was immer neu mit Leben erfüllt werden will, was immer wieder erlebt werden will. Sie hatten auch gerade viel von Brot geredet. Und plötzlich sagt Jesus, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Plötzlich ist die Rede vom Essen und Trinken. Beide haben in der Wüste, als das Volk Israel komplett auf Gottes Versorgung angewiesen war, eine große Rolle gespielt. Gott hat ihnen zu essen gegeben. Mehrfach lesen wir davon, wie er ihnen Wasser gegeben hat, wie er sie versorgt hat. Aber Jesus will auch deutlich machen, es sind nicht nur historische Ereignisse, es sind Zeichen. Zeichen davon, dass unser Gott fähig ist, uns zu versorgen, dass unser Gott fähig ist, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Zeichen auch davon, was er mit uns vorhat, dass wir am Ende der Zeit mit an seinem Tisch sitzen werden und in Fülle, alles in Fülle haben werden. Keine Not, keine Angst, keine Zweifel mehr. Zeichen. Was bedeuten sie für uns? Was bedeutet es für uns, wenn wir beim Abendmahl ein Stückchen Brot bekommen, einen Schluck aus dem Kelch nehmen? Ist nicht genug, um satt zu machen. Für den Magen reicht das vielleicht nicht aus. Aber ist unser Hunger nur in unserem Magen? Übrigens, es tut mir leid, ich muss das jetzt noch reinschieben. Es wird manchen Christen unterstellt, dass sie die körperlichen Bedürfnisse der Menschen vernachlässigen und nur auf das Geistliche hinweisen, also eine Vertröstung auf Jenseits machen. Das ist überhaupt nicht das, worum es geht in dem christlichen Glauben. Und es sind Christen gewesen über die letzten zwei Jahrtausende, die Menschen immer wieder versorgt haben. Das sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Auch unsere Verantwortung in dieser Hinsicht, dass Christen sich immer wieder um die Bedürfnisse der Menschen gekümmert haben, ist nicht nur, weil wir so lieben, nette Menschen sind, das ist eben auch ein Zeichen. Wir geben das Zeichen weiter, was Gott uns gegeben hat. Er versorgt uns, er verspricht uns etwas noch Größeres, noch Besseres. Als Jesus diese 5000 plus Menschen dieses Essen gegeben hat, ja, die sind satt geworden, aber die sollten sehen, dass es noch viel mehr ist. Also das ist auf keinen Fall etwas, was Diakonie aushebeln würde. Ganz im Gegenteil. Es unterstützt und fördert, berechtigt und fordert zur Diakonie auf. Aber verlieren wir dann bitte das Zeichen nicht aus dem Blick, das Tiefere, das Weiterführende, was Gott uns gibt. Wir fragen auch immer wieder, was muss ich tun? Wie kann ich die Werke Gottes erfüllen, auf dass ich weiß, dass ich bei ihm angenommen bin? Jesus sagt, glaubt an den, den er gesandt hat. Und damit meint er sich selbst. Und er gibt uns ein Zeichen, Brot und Kelch. Wir nehmen am Abendmahl mal nicht teil, um den Magen satt zu machen, sondern um sein Zeichen anzunehmen. Er ist das Brot des Lebens. Er gibt der Welt das wirkliche, das wahre Leben. Und in diesen Zeichen zeigt er uns, ich bin da für dich. Ich bin es, der deine Nöte erfüllen kann. Ich bin, der ich bin. Ich bin es, der vom Anfang an da war. Ich bin es, der dich gewollt hat. Du bist kein Unfall. Du bist kein Zufall der Geschichte. Du bist von deinem himmlischen Vater gewollt. Und Jesus ist gestorben, um deine Sünden zu erlösen, um dir Freiheit und einen Neubeginn zu geben. Und er lädt uns an seinen Tisch ein, heute als Zeichen, aber Zeichen dafür, was er tut und was er noch tun wird. Ich bin das Brot des Lebens, spricht Jesus. Wer zu mir kommt, der wird nie wieder hungern und nie wieder Durst haben. Amen.